Könnten Sie, Dietmar Müller-Elmer, mir einen Gefallen tun und kurz die Augen zumachen? Haben Sie es mit dem Vertrauen? Ich habe nämlich Ihnen was mitgebracht. Mhm. Ich komme jetzt zu Ihnen und halte Ihnen was unter die Nase. Es ist nichts Schlimmes und Sie müssen raten, was es ist. Mhm. Erkennen Sie es?
Nein.
Das sind getrocknete Blumen von der Buckelwiese vor Ihrem Hotel.
Ich rieche die immer nur, wenn die noch am Leben sind.
Ja, das ist der Tee.
Der Tee, der Buckelwiesentee.
Der Buckelwiesentee von Ihrem Hotel.
Den trinke ich nie.
Zu 1. Der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Dietmar Müller-Elmau hatte Barack Obama und Angela Merkel zu Gast.
Er ist nämlich der Hausherr von Schloss Elmau, wo der G7-Gipfel stattgefunden hat 2015. Da waren die politischen Zeiten noch etwas stabiler. Was ist denn Ihre zentralste Erinnerung an diese Größen, die bei Ihnen getagt haben?
Also die zentralste Erinnerung, die bleibt, ist dieses ikonografische Bild von Angela Merkel und Barack Obama auf der Bank, wo man einerseits eine unglaubliche Nähe sieht und Vertrautheit zwischen den beiden, andererseits aber auch die ganze geopolitische Lage schon dargestellt wird, weltweit. Amerika zieht sich zurück und die Welt, in dem Fall repräsentiert durch Angela Merkel, scheinbar macht ihm Vorhaltung: You cannot be leading from behind, you have a responsibility. You have the power, you have to engage. Und das ist die Debatte, die wir führen, seitdem Obama an der Macht ist. Der Rückzug oder der Pivot to Asia und Europa sozusagen den Europäern überlassen, die damit überfordert sind ohne Amerika.
Es ist interessant, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren damals auch ein beliebtes Feindbild, auch medial, also auch beim BR. Ja. Was genau wurde kritisiert?
Für mich war das ein Traum, der in Erfüllung ging, dass der G7 in Schloss Elmau stattfand. Ich wollte immer, dass ein amerikanischer Präsident oder eine deutsche Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler sich in Elmau treffen, weil Elmau für mich ein Ort ist des transatlantischen Bündnisses. Ich bin mit Amerikanern aufgewachsen in Elmau, in Garmisch-Partenkirchen war eine Basis. Mhm. Man kann sich ja dafür nicht bewerben. Ich bin da ausgewählt worden. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen gezögert, weil ich wollte nicht, dass irgendetwas zerstört wird. Ich wollte keine Zäune, ich wollte keine Zerstörung der Natur, das ist unser größtes Gut. Und auch keine Zerstörung des Gebäudes und so weiter. Und dann wusste ich ja, dass Agenda, es ging um die Klimapolitik. Und ich dachte, das ist natürlich ganz toll, wenn gerade auch ein politisch wichtiges Thema ist und nicht nur ein Social Get-Together, sondern es geht um wirklich was. Und dann habe ich mich sehr gewundert, dass ich dafür angegriffen worden bin, dass ich an einem so wunderschönen Ort, mitten in der Natur, so einen Gipfel macht. Es wäre ja eine Zerstörung. Ich hatte gerade eine Baustelle von dem zweiten Hotel in Elmau. Elmau war ja abgebrannt. Ich habe es wieder neu aufgebaut und dann, weil ich mit weniger Zimmern aufgebaut habe, brauchte ich ein zweites Hotel. Das war schon 8 Jahre vorher. Also ich habe dieses Hotel gar nicht wegen G7 gebaut. Und dann hat der Naturschutz mir vorgeworfen, ich würde die Natur zerstören. So fing das erstmal an. Störung Natur. Und dann habe ich gesagt, was redet ihr für ein dummes Zeug? Ich bin doch, die Natur ist meine Grundlage. Das ist das Einzigartige an Schloss Elmau, diese ungerührte Natur. Die werde ich nicht zerstören. Ganz im Gegenteil. Und Klimaschutz ist auch ein Anliegen von mir. Und wenn das hier das Thema ist, dann bin ich nur total dafür. Aber das spielte keine Rolle. Ich habe dann verstanden mit der Zeit, warum die mich angegriffen haben. Vom Schwarzen Block bis zum Bayerischen Rundfunk, unisono, ja, von rechts bis links, von lokal bis regional. Also je näher dran, desto größer die Kritik, je weiter weg, desto weniger Kritik. Also in der Zeit war keine Kritik darüber zu lesen sozusagen. Und es ging darum, Aufmerksamkeit, man kriegt dadurch Presse. Und immer wenn ein amerikanischer Präsident kommt zu irgendeinem Ereignis, gibt es viel Widerstand in Deutschland. Es gibt einen großen Anti-Amerikanismus in Deutschland, links wie rechts, links noch mehr als rechts. Und ich habe damals die Leute vom Schwarzen Block gefragt, worum geht's euch eigentlich? Und dann sagten die, jede Minute, die wir im Fernsehen sind, ist die Merkel nicht im Fernsehen. Also es geht um Medienpräsenz. Dann habe ich mit den Grünen gesprochen, die auch dagegen, die haben dann darauf verzichtet, auf die Demonstration am Ende. Aber ich sage, das ist doch euer Anliegen, der Klimaschutz. Was könnt ihr denn dagegen sein? Ja, ist doch unser Anliegen, es können doch die uns nicht wegnehmen. Also es war kindisch alles, ja, unfassbar. Und ihr habt hier 70 Millionen Zuschüsse gekriegt für Garmisch-Partenkirchen, Mittenwald und Krün. Was regt ihr euch auf? Also unfassbare Vorteile für die Region. Und dann immer diese Aufregung. Und dann war das natürlich so, je mehr man sich aufregt, desto mehr kriegte man von der bayerischen Regierung einen Zuschuss, damit die wieder ruhiggestellt werden. Und da habe ich mich drüber aufgeregt ein bisschen, dass diese Undankbarkeit. Und dass es auch wichtig ist, dass diese Leute miteinander sprechen in einer entspannten Atmosphäre. Sollen die auf ein Kriegsschiff gehen im Meer? Das ist ja nicht der richtige Ambiente. Und ich glaube, das war, Elmar war ganz wichtig für den Erfolg dieses Gipfels, für den Durchbruch bei dem Klimaziel für Paris. Es war das erste Mal, dass das Ziel 0%, also totale Dekarbonisierung, proklamiert worden ist. Und Greenpeace hat dann auf den Wetterstein mit einem Laser 0% projiziert. Und die Merkel zeigte mir auf ihrem BlackBerry, das ist der größte Erfolg ihrer politischen Karriere, dass sie von Greenpeace gelobt wird. Und am nächsten Tag nach dem Gipfel hat Greenpeace in 80 Zeitungen weltweit eine ganzseitige Anzeige platziert, auch in der Süddeutschen, glaube ich. Elmau delivered, but we will follow up on it. Mhm. Und deswegen war es auch ein politisch-historischer Gipfel. Und ich sage, was kann man dagegen sein? Gut, es könnten die Klimaleugner dagegen sein. Aber die haben komischerweise mich nicht angegriffen. Mhm. Es waren die Verfechter des Klimaschutzes, die sogenannten Guten, ja, die moralisch Überlegenen. Und das fand ich also doch sehr merkwürdig. Ich habe dann einen ganz großen Fehler gemacht. Das hat mir die Merkel dann später erklärt, nachdem sie kurz vor dem Gipfel nochmal nach Elmau kam. Man darf sich nicht verteidigen, wenn man angegriffen wird. Und ich habe diesen G7-Gipfel verteidigt und dadurch wurde es immer schlimmer. Und es war dann eigentlich 4-5 Wochen vor dem Gipfel so schlimm, dass ich drauf und dran war, auszuwandern aus Deutschland, weil ich sowas jetzt noch nicht erlebt hatte.
Ja. Oh, wow.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Dietmar Müller-Elmau, Hausherr auf Schloss Elmau.
Sie mögen das Wort Hausherr nicht?
Hausherr.
Also sind Sie nicht, ne? Nee. Wie fänden Sie es besser?
Elmau ist kein Schloss und ich bin kein Hausherr.
Aber es heißt doch Schloss Elmau.
Ja, es heißt Schloss Elmau, weil es einen Turm hat. Aber es ist eine falsche Assoziation. Also Schloss Neuschwanstein, das ist ein Schloss.
Elmau hat auch einen Turm. Ja.
Hat auch einen Turm und ist aber auch ein wirkliches Schloss. Und Elmau hat einen Innenhof und hat einen Turm und deswegen hat man das Schloss genannt. Ich finde den, das ist halt der Name. Ja, das ist jetzt der Name, den lasse ich auch, den werde ich auch nicht ändern. Aber es ist eigentlich kein Schloss in dem Sinne, was Leute sich unter Schloss vorstellen.
Und was sind Sie dann?
Wir sind ein Hotel.
Ja, aber Sie können ja, also ich finde, das finde ich, das heißt, stapeln Sie aber tief, ja?
Nein, ich stapel nicht tief. Also Sie waren ja da. Also ja. Es ist wunderschön und ich habe es ja neu aufgebaut. Es ist ja nur noch ein Drittel von dem Alten auch da.
Ja, ja, aber dann, das müssen Sie, jetzt machen wir kurz mal die Pause. Jetzt muss okay. Ich Sie kurz unterbrechen, weil ich würde ganz gerne, damit jeder folgen kann, dieses Schloss, ich bin nicht esoterisch, aber ich gehe so weit und sage, es ist ein Kraftort. Da müssen wir jetzt kurz durch die Geschichte galoppieren. Und zwar erbaut 1916 von Ihrem Großvater Dr. Johannes Müller. Der war protestantischer Theologe und Philosoph und hatte die Vision im sehr biblischen Sinne, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken.
Ja, seine Vision war, er nannte es ein Erholungsheim. Das hieß also nicht Hotel und auch nicht Schloss war der Name, ja wegen dem Turm, aber es war ein Erholungsheim für seine Leser, die dort Urlaub vom Ich machen sollten. Die sollten in die Natur gehen und still werden. In der Stille war für ihn sozusagen das wahre Leben, das wahre Sein, das reine Sein. Und dann merkte er, naja, die Gäste fangen weiterhin an zu grübeln in der Natur. Dann kam klassische Musik, Konzerte der großen Künstler, spielten in dem Saal. Und dann merkte er, die Leute schlafen ein bei den Konzerten. Das ist auch noch nicht der Urlaub für mich. Und dann hat er das Tanzen zu klassischer Musik eingeführt und das wurde quasi zur Religion in Elmau. Es war zweimal in der Woche. Und beim Tanzen musste man auf die Musik hören, auf den Rhythmus achten, auf seinen Partner achten. Man konnte nicht an sich selbst denken. Und das war sozusagen die reinste Form des Urlaubs vom Ich.
Also und quasi Achtsamkeit.
Achtsamkeit. Achtsamkeit, aber eben auch nicht Achtsamkeit auf sich selbst fokussiert, sondern auf die Musik und auf den anderen, auf das Du. Und das war sozusagen, in allen Religionen ist Tanz ein Symbol der Ekstase. Wenn man traurig ist, tanzt man in Indien, bei den Beerdigungen wird getanzt. Wenn man glücklich ist, tanzt man, Hochzeit tanzt man. Also Tanz ist so eine ganz grundlegende menschliche Form der Ekstase im Grunde genommen. Ja, also aus sich herausgehen.
Aber so ekstatisch war das ja sicher damals nicht, oder?
Doch, das war schon unglaublich, soll ich sagen, locker. Es war keine Steifes. Es war sich austoben mehr als tanzen fast, ja. Mhm. Also es war hatte schon ein ekstatisches Element in Elmau und das waren Chopin, Walzer, Schubert, Walzer. Es war einzigartig, es gab auf der ganzen Welt nicht.
Ist lustig, mit Chopin verbinde ich nur Depression und Leistungsdruck, aber keine Ekstase.
Da gibt es wunderschöne Walzer, da vergessen sie alles, wenn sie die Musik schon hören, wenn sie dann noch dazu tanzen und mit jemandem, den sie vielleicht noch gar nicht kennen. und auf den sie sich dann, ja,
das macht es unter Umständen besser,
genau.
Ja.
Und deswegen wurde Elmau sozusagen auch ein Ort der Begegnung, nicht nur sozusagen von Intellektuellen oder Lesern, sondern auch der, es hatte ein erotisches Element und viele Ehen sind daraufhin geschlossen worden und ebenso viele wahrscheinlich auch geschieden worden aufgrund dieses, das war, soll ich sagen, hinter diesem religiösen Ziel, des Urlaub vom Ich oder Freiheit vom Ich, hatte auch ein erotisches Element und das wäre das Erfolgsrezept von Schloss Elmau, glaube ich.
Jetzt kriege ich eine ganz andere noch Dimension drin. Ich hatte einen ganz anderen Eindruck, nachdem ich Ihr Buch über das Schloss ohne Schloss, also über Elmau, gelesen habe. Da wirkte es irrsinnig, also wie Sie es beschreiben, wahnsinnig, ein wahnsinniger philosophischer, intellektueller, religiöser Überbau und mit Protestantismus verbinde ich jetzt keine Erotik.
Nee, und das war das Besondere an dem Johannes Müller, dass er eben sozusagen ein Freigeist war. Prinz Max von Baden war einer seiner größten Anhänger. Er war der Guru von Prinz Max von Baden und von vielen. Und die größten protestantischen Theologen, die berühmtesten, die Berater des Kaisers, waren seine größten Anhänger und Bewunderer. Und für die war das eine Befreiung. Elmau war eine Befreiung. Diese Befreiung vom Ich, die er wollte. Weil man gibt dich, sei dich, wie du bist. Ja, nimm keine Rücksicht, sei schwul, lesbisch, egal was. Also völlig frei von Konvention. Und da war er natürlich, er war ein Außenseiter. Er war ein Kritiker der Kirche. Lehnte die Kirche als eins der größten Übel der Menschheit ab. Also er war kein kirchlicher Theologe, ja, sondern eine charismatische Persönlichkeit. Viele Menschen kamen zu ihm, als er war Lebensberater für sie in Erziehungsfragen, Scheidungsfragen. Er war hochpolitisch. Er engagierte sich sehr und in der ersten Regierung bei Rathenau wollte, dass er Kulturminister wird in der ersten Regierung in der Weimarer Republik. Und er hat das abgelehnt. Also er war sehr hoch anerkannt als moralische Figur, die kein Ich hatte, die keinen Nationalismus hatte sozusagen.
Aber und dann kam ja 33 genau der Nationalismus und das Haus hatte, also der Großvater hatte ja schon immer viele jüdische Freundinnen und Freunde und war ein strikter Gegner vom Antisemitismus. Ja. Trotzdem ist ja die Gefolgschaft von Hitler in a way angetreten. War das dann eher, um alle zu schützen?
Nein, ich glaube, das war, was ihn, wie viele Deutsche wahrscheinlich, auch gerade bei den Protestanten, er war ja im Grunde genommen immer noch Protestant, ja, also Luther-Protestant, nicht Calvin. Und das hat mich auch fasziniert, wo ich mich mit der Geschichte von Elmau auseinandergesetzt habe. Wie konnte es jemand sein, der nicht antisemitisch war, sondern eher fast vielleicht extrem philosemitisch? Er bewunderte die Juden über alle Maßen, dass der auf einmal den Hitler bejahte, obwohl er ihn bis dahin total abgelehnt hatte, radikal abgelehnt hatte. Und der Grund war, wo der Slogan der Nazis war, du bist nichts, dein Volk ist alles. Die Volksgemeinschaft war das höchste Ideal. Und er sagte, das ist es, was ich wollte, Freiheit vom Ich. Und dieses Ideal der Verherrlichung der Gemeinschaft und der Dämonisierung oder der Kritik am Individualismus, am Einzelnen, das war der Nexus, was ihn zur Wende gebracht hat. Aber es kam auch dazu, dass er sich die Machtergreifung von Hitler nicht erklären konnte. Sie war für ihn völlig überraschend, wie für Hitler und andere auch. Goebbels kam aus dem Reichstag und sagte, es ist ein Wunder geschehen. Ja? Also und er sagt, es konnte nur Gottes Wille sein, weil der Hitler war so unerträglich für ihn, dass nur jemand, der so gar nicht den menschlichen Wundvorstellungen entspricht, das muss ein Gottesgesandter sein, sozusagen. Ja? Also so verrückte Konstruktion, paradox. Aber was er gleichzeitig sagte im April 33, diese nationale Revolution des Gemeinnutzes über den Eigennutz, kann der Hitler nur mit Hilfe der Juden überhaupt zum Erfolg bringen, weil nur die Juden wüssten, was Gemeinnutz und Gemeinsinn ist. Und der Goebbels ist gleich an der Decke und wollte ihn sofort nach Dachau schicken. Und die Münchner Staatskanzlei hat dann den Goebbels davon abgehalten. Es gibt so einen ausführlichen Briefwechsel, Schriftwechsel. Es ist irre, wenn man das liest, hier im Archiv in München. Da habe ich das rausgefunden, wo die sagen, das ist doch gut, wenn jemand für die Juden und Hitler gleichzeitig ist, weil das verstärkt ja sein Eintreten für Hitler. Das macht es ja noch glaubwürdiger, weil er sozusagen eine moralisch hoch angesehene Person sich dafür einsetzt. Und die Nazis haben ihn dann zunehmend eingeschränkt, ständig verhört, jede Woche und haben ihm verboten, weiter zu veröffentlichen und auch dann später keine Vorträge mehr zu halten. Dann haben sie ihn schließlich und endlich 42 sollte ins KZ kommen. Dann haben sie ihn aber unter Hausarrest gestellt, weil er eben doch so eine bekannte Person war. Und es gab einen Innenminister, der war dann schon nicht mehr Innenminister, Frick, von den Nazis, einer der ersten, den Thüringen, haben ja die Nazis erstmal ins Parlament gekommen. Das ist ja auch eine Verbindung zu heute, warum da die AfD so stark ist, wo die NSDAP gegründet wurde, ja. Und der hat ihn anscheinend beschützt, obwohl der nie in Elmau war, aber der hatte angeblich Familie, die den Johannes Müller kannten und die haben gesagt, den kannst du unter Hausarrest stellen. Das hat aber den Johannes Müller nicht davon abgehalten, während dem Krieg, wo das die Wehrmacht übernommen hatte, Schloss Elmau, als Erholungsheim für Soldaten, dass er trotzdem darin Vorträge hielt. Unter anderem von Stauffenberg war da mit drin und die Mitglieder der Weißen Rose waren viele von denen waren Gäste in Elmau und befreundet mit Teilen der Familie. Dass er seine Hoffnung auf den Endsieg ausdrückte und die große Bedeutung des Judentums für die deutsche Kultur, den die Deutschen so unendlich viel verdanken. Und alle haben gedacht, der spinnt ja total, warum erschießen die den nicht? Das ist ja, weil er so verrückt war, hat man ihn verrückt sein lassen. Aber nach dem Krieg hat man ihm das dann vorgeworfen, dass seine Eintreten für die Juden und Hitler, sein Eintreten für Hitler umso schlimmer zu bewerten sei, was er auch akzeptiert hat und wollte ihn als Kriegsverbrecher verurteilen und das Schloss beschlagnahmen.
Und dann nach dem Krieg 1945 wurde es dann auch von der US Army beschlagnahmt, war ein Lazarett und ein Erholungsort für Displaced Persons, das heißt für Überlebende der Shoah.
Es waren die Juden, die nicht nach Israel und Amerika auswandern konnten, weil sie krank waren.
Aha.
Viele von denen waren dabei. Ja. Das ist noch eine Geschichte, die nicht erzählt worden ist, dass es auch viele gab, die nicht, weil sie krank waren, Tuberkulose hatten und so weiter. Aber auf jeden Fall war Elmau 5 Jahre ein rein jüdischer Ort. Und meine Mutter, die Holländerin ist, die dort lebte, die hat sich mit vielen von denen auch getroffen. Die haben zusammen Tee getrunken und das war unglaublich. Und ich habe in meinem Buch über Elmau, ich habe Essays gefunden von Juden, die damals dort waren und über das Leben berichtet haben. Das war der Himmel auf Erden. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen von Auschwitz und kommen in dieses Schloss, was relativ runtergekommen war. Aber es gab sofort wieder Konzerte, es gab eine Buchhandlung, es gab Bibliothek. Das kulturelle Leben fing sofort wieder an. Und das war unglaublich, ja. Und das wurde, die Familie wollte auch gar nicht versuchen, dieses Schloss wieder zu übernehmen. Mein Großvater sah sich völlig diskreditiert für seinen unglaublichen Irrtum. Und das ist dann eigentlich nur wieder zurückgefallen an die Familie, weil der Staatssekretär für rassistisch Verfolgte in Bayern, Dr. Philipp Auerbach, angeklagt worden war in Bayern wegen Unterschlagung. Er hatte sich für die Überlebenden der Shoah eingesetzt und wollte jüdisches Leben wieder in Deutschland etablieren. Und es gab einen grassierenden Antisemitismus nach dem Krieg, vor allen Dingen in München und in Bayern, wo ja sehr viele Überlebende aus dem Osten von der Shoah hierher gekommen sind. Es war die amerikanische Zone, die Hoffnung nach Amerika oder Israel auszuwandern war die Basis hier. Und dann hat man ihn angeklagt, da waren 3 Nazi-Richter, haben ihn dann angeklagt, er hätte irgendwas unterschlagen von den Summen, die dafür gedacht waren. Und er hat sich dann das Leben genommen im Gefängnis aus Scham und dann 2 Jahre später hat der Landtag ihn rehabilitiert. Das war alles nur vorgeschobene Argumente, es war gar nicht wahr, aber man wollte ihn loswerden, ja. Und dadurch stand auf einmal das Haus herrenlos da und dann wurde die Familie gefragt, was machen wir? Und eigentlich wollte die ganze Familie nichts damit mehr zu tun haben. Die hatten ja auch kein Geld, das irgendwie wieder herzurichten. Und dann ist mein Vater nach München geschickt worden, um das mitzuteilen. Und dann hat aber jemand anders sich dafür beworben für einen Apfel und ein Ei. Und dann hat mein Vater einfach gesagt, entgegen dem Wunsch seiner Geschwister, nee, das nehmen wir wieder zurück. Und dann kam das wieder zurück in die Familie. Mhm. Und dann waren es die Juden, die Elmau geholfen haben, wieder aufzubauen, die jüdischen Musiker. Elmau war der erste Ort, wo jüdische Musiker und Nazis zusammen, deutsche Nazi-Künstler, Wilhelm Kempf, der ein Nazi war, Elie Nail, die Nazi war. Es waren fast alle dieser Top-Künstler, waren überzeugte Nazis. Und die haben in Elmau, die Juden haben die Hand ausgestreckt und in Elmau, das hieß die Deutsch-Britische Kammermusikwoche, die es bis heute gibt. Im Januar ist die 70. Ausgabe. Jetzt heißt es nur noch Kammermusikwoche. Es war eigentlich Deutsch-Jüdische Kammermusikwoche. Und die Musik wurde dann eben nicht mehr so ein Medium der Inspiration, sondern der Versöhnung. Weil man konnte nicht über die Geschichte reden, man konnte aber über Bach und beide bewunderten Bach, Schubert und so weiter, die klassische Musik. Und ich habe das als Kind hautnah miterlebt. Ich spürte diese Diskrepanz, ich wusste noch nicht genau warum. Ich war ja noch sehr klein, aber ich merkte, da ist unten drunter was ganz Grausames. Das ist nicht ehrlich, das ist eine gewisse Scheinheiligkeit darüber.
Haben Sie deswegen damals während eines Streichorchesters anscheinend ja die Sicherung raus der Wand gerissen?
Ich habe dagegen rebelliert und ich habe dann ständig Hausverbot bekommen, durfte das Haus nicht betreten, wochenlang.
Aber was hätten Sie sich denn gewünscht? Also ich meine, Sie haben gemerkt, I smell a rat, irgendwas stimmt hier nicht.
Und was mich aber total berührte, dass die jüdischen Künstler, ganz berühmte Amadeus Quartett, die haben mich in den Arm genommen und die haben gesagt, Dietmar, wir wissen ganz genau, warum du das machst. Ich wusste gar nicht genau, warum. Ich habe nur diese Rebellion dagegen gespürt. Aber ich spürte auch, dass meine Zuneigung, meine Verbindung zu den Juden viel stärker war als zu den Deutschen. Und dass ich mich dafür mehr verstanden gefühlt habe als von den Deutschen. Und das hat meine Bindung auch dann später zu Israel und so weiter sehr stark geprägt.
Mhm. Und die Mama war die Verbündete?
Meine Mutter war die Verbündete.
Weil sie nicht
sich dieser Verherrlichung von Kultur und Natur unterwarf. Sie widersprach meinem Großvater. Das traute sich damals niemand. Sie kam aus Curaçao, aus einer sehr kosmopolitischen, gesellschaftlichen Umfeld und war da dann auf, dann fing der Krieg an und sie saß da fest, hatte Kinder und war immer Außenseiter. Insofern habe ich mich immer mit meiner Mutter natürlich solidarisiert und war halt auch Außenseiter. Ich liebte es, Außenseiter zu sein.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Dietmar Müller-Elmau mit dem Auto nach Indien.
Ja, Sie merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich hier die Geschichte und alles völlig vergaloppiert in diesem Talk, weil ich gerade während der Musik von Regina Spektor bemängelt habe, dass man über so viel sprechen muss, wenn man über Dietmar Müller-Elmau sprechen möchte. Es ist eigentlich viel zu viel. Wir müssten diesen Talk verlängern. Aber gut, Sie sind dann irgendwann aus diesem sehr emotional, geschichtlich beladenen Bau, das in diesen Mauern steckt ja so viel und auch auf eine Weise sehr viel unterschiedlicher Extremismus, so wie ich das jetzt verstanden habe. Sei es politischer, sei es protestantischer, sei es die Naturliebe. Es ist ja immer bei Ihnen sehr to the fullest, sehr extrem gelebt worden, was ja auch sehr intensiv und schön sein kann. Aber Sie mussten dann irgendwann dieses Haus verlassen und sind mit dem Auto nach Indien gefahren. War das Ihr erster Ausbruchsversuch?
Nein, ich hatte schon, wo ich 11 Jahre alt war, meinen ersten Ausbruchversuch. Da bin ich nur in die Schweiz gefahren, alleine, zu einem indischen Intellektuellen, der hieß Jiddu Krishnamurti. Und der hatte ein Buch geschrieben, das hieß Total Freedom. Und Freiheit war für mich immer das Allerwichtigste. Für mich, ich beurteile die Welt immer nur nach dem Blickwinkel, was ist gut für die Freiheit, was ist schlecht für die Freiheit des Einzelnen. Ja. Und dieser Titel hat mich fasziniert, Total Freedom. Und dann dachte ich, da fahre ich hin. Und dann mit 11 Jahren, ja. Und das war ein Zelt in Sahnen, in Gstaad. Und da war ein Zeltplatz. Und da, wenn man da geatmet hat, dann hat man Haschisch eingeatmet. Ich habe das nicht geraucht natürlich. Aber es war so eine Hippie-Kultur dort aus Amerika, aus der ganzen Welt. Er war ein ganz berühmter Intellektueller. Und damals war meine Schwester, die war schon in Indien gewesen, die war Lehrerin von der transzendentalen Meditation gewesen und sie wollte mir als Kind Meditation beibringen, damit ich in der Schule besser werde, weil ich hatte kein großes Interesse an der Schule, ich war selten in der Schule. Ich habe versucht, jede Möglichkeit zu nutzen, nicht in die Schule zu gehen. Es hat mich gelangweilt und dann wollte sie mir Meditation beibringen und ich war skeptisch, ich mag sowas eigentlich nicht und so weiter. Ich bin skeptisch, wenn mir irgendjemand sagt, was ich machen soll. Und Total Freedom war so das Ding. Und dann bin ich dahin und dann frage ich ihn, welches Mantra sollte ich denn benutzen, wenn ich meditieren würde? Und dann sagt er Coca-Cola. Und das fand ich so toll. Das hat mich fasziniert. Jemand, der so total gegen alle Konventionen und gegen den Strich. Und das hat, Mensch, das heißt, da gibt's ja interessante Leute in Indien. Der war eigentlich auch ein Kritiker von Indien. Der war weg. Der ist nach Amerika gegangen und der hatte keine langen Haare und hatte keine Blumen und nix. Er war ein Intellektueller, ja. Ein inspirierender Mann. Da war das erste Mal so das Interesse in Indien geweckt. Und dann habe ich ein Buch gefunden, ein paar Jahre später. Es hieß Der Atem Indiens in der Bibliothek von meinem Vater. Und ich fand den Titel so toll. Der Atem Indiens, das finde ich irre. Wie riecht das, ja? Weil so Interesse.
Kann auch schief gehen.
Das riecht nicht gut, wenn Sie hinkommen. Also, wenn Sie nach Indien gehen, das hat einen ganz eigenen Geruch, das Land. Das merken Sie kaum, dass Sie aus dem Flugzeug rauskommen, egal wie modern der Flughafen ist, ja? Aber wie auch immer. Und da war ein Kapitel in der Mitte von diesem Buch, wo er über eine Begegnung mit einem indischen Weisen spricht und ihm eine Frage stellt. Und er fragt ihn, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage war, aber die Antwort, die er bekommt, wer stellt die Frage? Das ist die Antwort. Und das hat mich total fasziniert. Da wollte ich hin. Und dann bin ich mitten in der 12. Klasse, bin ich zum Direktor gegangen. Das war im Oktober, das war gerade ein Monat die Schule. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit mehr jetzt für die Schule, ich muss nach Indien. Das war so nicht der Ausbruch nur von Elmau. Es war, ich sah, da gibt es noch eine ganz andere Welt, die voller Widersprüche ist, die offen ist, wo nicht alle schon alles wissen. In Elmau haben ja alle schon immer alles gewusst. Man muss tanzen, man muss klassische Musik hören, man muss alle zusammen am Tisch. Also Gemeinschaft war unglaublich wichtig und ich hasste Gemeinschaft. Ich hasse nichts mehr als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und da war auf einmal Widerspruch und Offenheit und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich, der Direktor war völlig vor den Kopf gestoßen, mein Vater war außer sich, ich breche die Schule ab. Und,
aber die Mama hat einfach nur gesagt, fahr vorsichtig.
Fahr vorsichtig und ess genug.
Die ist so cool, diese
Meine Mutter hatte grenzenloses Vertrauen in mich, ja. und deswegen ist für mich die wichtigste Bezugsperson gewesen, in dem Sinne auch. Ich habe auch meinen Vater, den habe ich bewundert, weil er sich mit der Geschichte versucht hat auseinanderzusetzen. Er ist nicht damit fertig geworden, dass er als Soldat in der Wehrmacht auf der falschen Seite gekämpft hat und warum das möglich war. Er konnte sich aber nicht von seinem Großvater distanzieren, der für ihn ein Held war. Er hatte diese ganzen Ideale verinnerlicht, ja, die Freiheit vom Ich. Und hier ist jetzt jemand, meine Mutter, die das Freiheit des Ich reklamiert und ich, der die Freiheit des Ich reklamiert. Und diese Diskussionen meinem Vater waren wahnsinnig wichtig und er war offen und spannend. Und er wollte mich dann begleiten, wo er gemerkt hat, er kann mich nicht davon abhalten. Und dann hatte sich aber einen Tag, bevor wir abgefahren sind, beim Skifahren im Dampfcar das Bein gebrochen, konnte nicht mitfahren, bin ich alleine gefahren. Und zufällig, der Freund von meiner Schwester wollte nach Indien übersiedeln, um meine Schwester, die in Indien lebte, nicht zu verlieren als Freundin, und hat dann seinen ganzen Hausrat in München aufgelöst und ich konnte einen Bus kaufen und ich hatte etwas Geld bekommen, um diesen Bus und diesen ganzen Hausrat nach Indien zu bringen. Und ich durfte mir so viel Zeit nehmen, wie ich wollte. Also ich bin durch die ganzen arabischen Länder, Syrien, Damaskus, Jordanien, Irak, Türkei, Afghanistan und so weiter. Das war eine sehr spannende Reise. Ich bin sehr an Architektur interessiert und habe bis erst mal mit religiösem Fanatismus konfrontiert gewesen und komme dann nach Indien, und das war eins der einschneidendsten Erlebnisse für mich. Es gibt das größte religiöse Fest in Indien alle 12 Jahre, Kumbh Mela. Das ist jetzt im Norden, am Ganges. Die haben ja schon gesagt, wo ich hinfahre. Ich fahre nicht mit deinem Auto, lass das hier stehen. Da gibt's keinen Parkplatz vielleicht. Fährst du mit dem Bus, komme ich dahin. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Platz gesehen wie dort. Millionen, 7, 8, 9 Millionen Menschen an einem Ort, so groß wie Mittenwald so ungefähr. Ja, also ein kleines Dorf. Sie sehen vor lauter Menschen gar keinen Boden mehr, die alle in den Ganges strömen und ihre Sünden abwaschen wollen.
Das ist ein Horror für sie. Sie mögen doch keine Gemeinschaft.
Genau, und das ist so wie eine Hatsch. Ja? Für jeder gläubige Hindu muss einmal in seinem Leben im Ganges eingetaucht sein und seine Sünden abgewaschen haben, ja, sozusagen. Mhm. Und ich sehe diese Menschenmassen und ich werde apathisch. Ich dachte, nichts wie weg, das ist ja unglaublich. Das kann ich überhaupt nicht aushalten. Und diese religiöse Inbrunst. Und ich dachte auch, nach allem, was ich erlebt habe, an religiösen Fanatismus in den verschiedenen Ländern unterwegs, das ist hier ein ganz gefährlicher Ort. Und ich wollte sofort wieder zurück, aber man ist in diesem Strom von Menschen. Man kann nicht einfach links und rechts gehen, die werden geschoben. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, zu der Busstation wieder zurückzukommen. Und da standen alle möglichen Fakire und wild bemalte, und das sah kriegerisch aus. Und diese religiöse Inbrunst, überall waren da ein Guru, dort ein Guru, hier eine Fahne. Das war also wie so eine Messe, ja, wo alle, jeder das anpreist. Wenn du zu mir kommst, wirst du selig oder so. Mhm. Und dann starrten die mich alle an, weil ich hatte keine indischen Kleider an. Ich sah ganz normal aus sozusagen. Ich hatte zwar lange Haare. Und dann fragten die mich, kamen die auf mich zu, was denn meine Religion wäre. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, wenn ich jetzt die falsche Antwort gebe, dann lande ich hier im Kochtopf. Und dann sagte ich, ich will nur weg, ich will sonst nichts, nichts wie weg. Und dann sagten die, das ist die beste von allen Religionen. Und da habe ich mich in Indien verliebt.
Und haben Sie Ihre Schwester gefunden?
Die war natürlich da gar nicht da, die war im Süden. Die habe ich dann später im Süden getroffen.
Gott sei Dank.
Wo ich da in den Süden kam, an einen ganz verlassenen Ort, das war eine irre Hitze, es war im März, da war schon also 40, 50 Grad. Aber da fühlte ich mich das erste Mal richtig zu Hause. Später ist dort mein Sohn geboren, mein ältester Sohn ist in Indien geboren. Ich habe da Häuser gebaut, ein Dorf gebaut. Und dann sind aber immer mehr Freunde und Bekannte gekommen und dann bin ich da wieder weg, weil ich kann das nicht ertragen, mit zu vielen Leuten an einem Platz zu sein.
Sie sind aber, bevor Sie zurückgekehrt sind nach Elmau, sind Sie ja auch noch in die USA gegangen und Sie waren Programmierer.
Also ich bin von Indien direkt nach Israel. Das war das zweite Land, in dem ich mich zu Hause gefühlt habe, weil dort auch Widerspruch, was für mich die Grundlage von Freiheit ist, akzeptiert ist. Sie kommen in keine Familie, wo nicht ständig gestritten wird über Politik und alles. Und es gibt selten jemanden, wo Sie jemanden finden mit der gleichen Meinung. Und das war für mich auch ein wunderbarer Ort. Und dann bin ich von Israel nach Amerika, weil ich wollte in Amerika studieren. Und hat mir verschiedene Unis angeschaut. Und dann bin ich dann, ich habe dann allerdings erst in München 4 Semester studiert, BWL und Philosophie. Und bin dann nach Amerika, weil ich, BWL hat mich wirklich gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen, damals. Und wollte das beschleunigen und habe dann einen Master Degree in Amerika gemacht. Aber das war ja natürlich auch langweilig, Wirtschaft. Und da habe ich mich spezialisiert auf Computer, weil da musste ich nicht dumme Bücher lesen, sondern da konnte ich kreativ sein. Und das war nicht, dass ich Programmierer werden wollte, aber das war halt einfach angenehmer, was zu entwickeln und zu schreiben, anstatt immer nur Zeug von alten Leuten zu lesen, was die früher geschrieben haben und so weiter. Und das hat aber mir dann später eben ermöglicht, eine Softwarefirma zu gründen.
Ich bemühe mich, das irgendwie zusammenzufassen, Ihr Leben für die Hörerinnen und Hörer, weil ich bin ja auch um Komplexitätsreduktion bemüht, weil mein Hirn nicht so viel verstoffwechseln kann.
Sie können es reduzieren auf Freiheit. Ich war auf der Suche immer nach Freiheit. Ich bin
aber
immer noch
darf heute. Ich Ihnen so ein paar pathologisierende Stempel geben und Sie sagen, ob das stimmt oder nicht?
Ja. Mhm.
Hochbegabt?
Nein.
ADHS?
Nein.
Auch nicht?
Nee.
Einfach um Freiheit bemüht?
Freiheit bemüht. Freiheit ist, ohne Freiheit ist es alles nichts.
Aber jetzt zoffen wir uns ja gesellschaftlich auch, aber wir zoffen uns nicht gut, oder? Oder mögen
Doch,
Sie das gerade?
Man muss Freiheit immer verteidigen. Freiheit wird immer angegriffen.
Dann ist es ja gerade Ihre Zeit, weil Sie Demokratie und Freiheit wird ja ohne Ende angegriffen.
Genau, deswegen habe ich gerade die Symposium in Elmau gemacht. Demokratie in Zeiten der Krise. Wir werden von allen, Freiheit ist immer angefochten und muss immer verteidigt werden. Und alles, was ich in Elmau mache, und ein Hotel ist ja, lebt von der Freiheit, von der Freizügigkeit, die Menschen in ihrer freien Zeit. Und was ich den Gästen in Elmau bieten will, ist ein Maximum an Freiheit in ihrer wertvollen freien Zeit. Und deswegen sind Hotels irgendwie so auch ein Nukleus der Zivilisation, wo Fremde in einem Haus zusammenleben können, die ganz unterschiedliche Interessen und Herkunft haben. Und da eben dann eben auch eine politische Debatte zu führen in diesem Haus über die Bedingungen der Freiheit, das halte ich ab, war für mich ganz essentiell.
Der Talk auf Bayern 2, zu Gast heute Dietmar Müller-Elmau, Mastermind des Kulturresort Elmau. Und jetzt sind wir gerade in Indien gewesen, dann waren wir in Israel und dann waren wir in Ihrem Leben kurz in der USA. Sie sind trotzdem zurückgekommen. Was war für Sie die Bedingung, dieses Haus zu übernehmen?
Ich wollte es eigentlich auf gar keinen Fall übernehmen und ich hatte es auch meiner Frau versprochen, dass wir nach dem Verkauf meiner Softwarefirma, dass wir dann auswandern nach Amerika. Und dann haben aber meine Freunde, meine engsten Freunde seit meiner Kindheit und mein Partner von meiner Softwarefirma, Dietrich von Bötticher und Martin Engström, haben mir ein schlechtes Gewissen eingeredet. Sagt, du hast Geld, du hast Zeit, du darfst das nicht untergehen lassen, du musst das in irgendeiner Form übernehmen. Ich war aber nicht Eigentümer, ich hatte keine einen kleinen Mini-Anteil nur dran.
Wer war denn der Eigentümer, Ihr Onkel?
Nein, die Familie, der Vater, seine Schwester und Kinder der Schwester und so weiter. Das waren so 6, 7, 8 Personen. Und die waren heillos zerstritten untereinander. Schon seit 50 Jahren war da immer Streit.
Dann verstehe ich, dass Ihre Frau auswandern wollte.
Genau. Meine Frau hat nicht gewusst, hat von Elmau nichts gewusst. Wir haben in New York geheiratet und sie hatte keine Ahnung, wo wir nach der Hochzeit nach Elmau kamen. Sagt sie, wenn du mir das vorher gezeigt hättest, weiß ich nicht, ob ich dich geheiratet hätte.
Also das so war, schlimm?
Ja, weil sie kam da an und sie war halt modern und da kam da hin und da war so ein Tanzabend noch. Das war ja noch das alte Elmau. Ja? Ich habe ihr das dann abgeschafft, dieses Tanzen und so weiter. Ich habe einen totalen Bruch mit der Tradition vollzogen. Ich habe die Tische durchgesägt, ich habe den Krieg erklärt, sozusagen dem Elmau.
Haben Sie wirklich einen Tisch durchgesägt?
Ja, das war meine erste Maßnahme. Es gab ja diese großen Tische, Gemeinschaftstische, wo man zu 10 dran saß und man wurde gesetzt und alle haben das Gleiche gegessen zur gleichen Zeit. Und das Erste, was ich machte, wo ich das gepachtet hatte, war die Tische durchgesägt. Damit war das Signal klar an die Gäste, es ist Krieg. Und die ganzen esoterischen Tagungen, die dort stattfanden und so weiter, haben alle sofort storniert. Also es gab einen Exodus der Gäste, es gab einen Aufstand der Mitarbeiter, es gab einen Aufstand der Gäste, es gab Demonstrationen,
herrlich.
Boykott, es war Krieg.
Das ist doch herrlich. Sie sind doch so gern dagegen.
Ja, deswegen. Am Anfang hat das Spaß gemacht, das wurde dann aber immer unerträglicher mit der Zeit.
Und dann?
Und endete dann in dem Brand, 8 Jahre später.
Den haben Sie aber nicht angezettelt.
Nee, das waren Gott sei Dank meine Gegner, die das zu verantworten hatten. Ja, Gott sei Dank, die haben mir den größten Gefallen getan. Es endete vom Landgericht in München, wo ich das Landgericht München hat dem Aufsichtsrat erlaubt, dass ich sowohl Geschäftsführer der Pächtergesellschaft bin, aber auch der Verpächterin. Weil die als Eigentümer mir ständig Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben, als Betreiber, als Pächter. Ja. Und ich hatte aber das Einzige, der Geld investiert hatte, obwohl ich gar nicht Eigentümer war, um zu renovieren und Brandschutz und so weiter. Und Gott sei Dank, wenn ich das nicht investiert hätte, wären ein paar hundert Leute tot gewesen bei dem Brand. Ja. Dann habe ich meiner Frau versprochen, ja, wir ziehen da nicht hin, aber ich engagiere einen Direktor. Und dann macht er das. Aber der Direktor war ständig diesem Krieg der Familie ausgesetzt und ich musste den unterstützen, also musste ich immer mehr hingehen. Und wenn Sie mal so ein altes Haus sanieren wollen, Denkmalschutz und so weiter, da ist ein Fass ohne Boden. Das wurde immer teurer und immer schlimmer. Aber was ich dann gemacht habe, damit das überhaupt für mich erträglich wird, ich habe in Elmau meine private Uni, ich wollte eigentlich in Amerika wieder Philosophie studieren und zu Ende studieren, das habe ich in München abgebrochen gehabt, ja, weil ich ja Umweg gemacht habe mit MBA und so weiter. Dann habe ich gedacht, ich will dort die politische Debatte in den Mittelpunkt stellen. Ich dachte, Elmau ist der ideale Ort, um sich mit den Problemen der Welt auseinanderzusetzen, weil man hier so eine entspannte Atmosphäre hat. Und wollte ein Cultural Hideaway draus machen. Loriot und Hans Magnus Enzensberger haben mich zutiefst dafür kritisiert, dass ich Englisch benutze. Ich habe bewusst Englisch benutzt, weil ich weiß, nichts provoziert einen deutschen Bildungsbürger mehr als Englisch. Also alles war auf Provokation.
Aber Hans Magnus Enzensberger, Cultural Hideaway klingt
genau, und dann
eigentlich schrecklich.
Schrecklich, genau. Und Hans Magnus Enzensberger sagt, das geht überhaupt nicht. Und Loriot war außer sich darüber. Ja. Und dann sage ich, okay, du sagst mir einen deutschen Begriff, der besser ist, dann nehme ich den. Du kriegst auch das Copyright. Ja. Und dann kam er am nächsten Tag zu mir, es gibt keinen besseren Ausdruck, du kannst das benutzen. Dann gab es eine Sitzung von dem Aufsichtsrat, da war Johannes Rau Mitglied, der Bundespräsident, und die merkten, das wird gefährlich. Erstmal habe ich in Amerika studiert, das war schon gefährlich, da kommt ein Amerikaner. Und jetzt will der auch noch politische Debatte hier machen. Und dann hat er mir einen 17-seitigen Brief geschrieben, dass ich den letzten Ort weltentrückter deutscher Innerlichkeit nicht zerstören darf mit der politischen Debatte.
Das ist so geil, ja. Der letzte Ort.
Und es gibt auch schon genug evangelische Akademien und so weiter. Sag ich weiß nicht, ich bin keine evangelische Akademie. Ich will nur das machen, was mir unter den Nägeln brennt. Die Frage der Freiheit, ja, und die Bedrohung der Freiheit. Und vor allen Dingen die deutsche Geschichte. Ich habe das Gefühl, wir haben uns mit der noch gar nicht auseinandergesetzt. Ja. Das war für mich alles nur Augenwischerei, was da bisher da passiert war. Und die wussten schon vorher, dass es gefährlich wird mit mir, weil ich war, während ich noch gar nicht in Elmau, wo ich meine Softwarefirma noch hatte, hatte mich einmal meine Tante angerufen und konnte diese deutsch-britische Kammermusikwoche, diese deutsch-jüdische Kammermusikwoche nicht, hatte keine Künstler gefunden, mit der sie das machen konnte, und hat mich gebeten, obwohl ich ihr Feind war, ob ich nicht, weil sie wusste, dass ich sehr viele jüdische Freunde habe und mein engster Freund wie mein Bruder Martin Engström Jude, dass wir das vielleicht zusammen diese Woche machen könnten. Und da war ich ganz überrascht. Und ich hatte aber auch jetzt keine Zeit, mich da viel drum zu kümmern. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, okay, wir machen das zusammen, ich engagiere mich damit, ich helfe damit, aber nur unter einer Bedingung, dass wir als Auftaktveranstaltung von dieser Musikwoche das Buch von Adam Czerniakow, das Tagebuch vom Warschauer Ghetto, lesen. Und Rolf Boysen, ein ganz berühmter Schauspieler, soll das lesen. Und der Rolf Boysen hat gesagt, das kann ich überall lesen, nur nicht in Elmau. Da kann ich ihm nicht zumuten. Ich habe gesagt, wenn du das nicht machst, Rolf, dann darfst du nie wieder nach Elmau kommen. Ich will, dass wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und Adam Czerniakow ist ein Wahnsinnsbuch. Es wurde auch in München Kammerspielen, wurde es auch vorgestellt. Und das war schon, da merken die Leute, hoppla, den halten wir lieber weg von Elmau. Das stört das Idyll, diese Art von Auseinandersetzung. Also es war schon bekannt und deswegen gab es Krieg gegen mich von Anfang an. Man versuchte mit allen Mitteln, mich zu verhindern. Schon bevor ich nach Elmau kam, ich hatte gar kein Interesse, dorthin zu kommen, haben die alles versucht, dass ich jemals nach Elmau komme. Und dann waren die aber in finanziellen Nöten und brauchten Geld. Und ich sage, okay, ich gebe euch etwas Geld, ich leihe das Geld, aber nur unter der Bedingung, dass ihr alle ausscheidet, die Geschäftsführung ausscheidet, dass ich das dann auch dann wirklich stimmen kann. Und das führte dann eben zu dem Krieg, der vom Landgericht endete, wo die dann sagten, okay, ich kann auch Geschäftsführer von beiden Gesellschaften sein, auch wenn ich nicht die Und 4 Wochen später brannte das Haus ab. Ja.
Wie war das eigentlich, wenn Sie davor stehen, das brennt? Gab es einen Teil in Ihnen, der sich auch heimlich ein bisschen gefreut hat?
Ich war wahnsinnig optimistisch. Erst hatte ich riesige Sorge. Sie müssen sich vorstellen, das Hotel war total voll. 150 Kinder, ja. 300 Erwachsene. Und das ist wie Titanic geht unter, ja. Und ich konnte es gar nicht fassen. Morgens früh um 5. Und meine ganze Sorge war, dass niemand was passiert. Und nach 15 Minuten waren alle Gäste sicher. Und dann war ich glücklich. Erstmal, dass alle sicher waren. Mhm. Und dann, je mehr abbrennt, desto besser.
David Brosa über die Liebe, und das passt auch in dem Sinne, dass eines der Kinder von unserem heutigen Gast Dietmar Müller-Elmau David heißt und auch vermutlich geliebt ist. Und dann gibt es auch noch die Kinder Mira, Tara, Marilena, richtig? Daniel und Elisa. Wie haben Sie denn die alle noch hingekriegt?
Sie sind aus 2 Ehen. Es gab eine vor meiner Computerfirma und nach meiner Computerfirma.
Das beruhigt mich jetzt fast, weil die Frau hätte ja nicht so viel gekriegt, das kriegt man ja gar nicht hin.
Dazwischen waren 10 Jahre, die sind weit auseinander, das heißt so weit auseinander. Der David ist jetzt 44 und sein Bruder Daniel ist 24. Mhm. Also, sind also fast, ja, so 15, 20 Jahre auseinander. Nee, und Gott sei Dank verstehen sich alle sehr gut und wir lieben uns alle und das ist wunderschön und das ist harmonisch. Also ich habe Glück gehabt mit auch die Scheidung, die war natürlich furchtbar für die Kinder. Das ist ein Trauma, das kann man nie wieder gut machen.
Scheidungen sind immer furchtbar.
Immer furchtbar. Und ich war damals noch sehr jung. Ich war 25, wo mein erster Sohn geboren war in Indien. Und dann kam eben Fidelio, wo ich gar keine Zeit für irgendwas hatte.
Fidelio ist kein Kind, sondern der Name der Firma.
Das ist der Softwarefirma Fidelio Opera. Und das ist Weltmarktführer für Hotelsoftware geworden und gehört heute Oracle. Und da war ich nur im Flugzeug. Und dann hat sich damals jemand beworben für Director of Human Resources und ich habe die Bewerbung gesehen und ich habe gesagt, diese Frau heirate ich und 4 Wochen später haben wir dann auch geheiratet in New York.
Nicht wahr?
Ja,
Sie haben eine Bewerbung gekriegt für eine Personalchefin und haben gesagt, okay, engagiert?
Die haben engagiert und wir haben uns nur ein Interview kurz getroffen und wir wussten beide, dass es eigentlich da viel mehr dahinter ist. Und
woran haben Sie das gesehen?
Ich weiß nicht, woran ich es gesehen habe, aber die Ehe hält gut, schon seit über 33 Jahren, also cool. Oder 31 Jahre ist jetzt. Und sind glücklich und wir haben dann eben nochmal 3 Kinder bekommen und meine Frau hat in der Firma mitgearbeitet, ist auch in Elmar mit integriert. Das ist Stress, Elmar, das ist, damit alle sich erholen können, müssen sie wahnsinnig viel arbeiten, das ist ein unglaublicher Einsatz, ja. Und das ist sehr schwierig in Elmar, eine Familie, Familienleben und Berufsleben kann man fast nicht trennen, das heißt, es gibt eigentlich kein Familienleben, weil alles irgendwie Hotelbetrieb ist. Und ja, nicht nur Hotelbetrieb, es ist ja eine Kulturinstitution. Wir sind einer der größten Konzertveranstalter in Deutschland. Wir haben 200 Konzerte und Literaturveranstaltungen, politische Debatten, Symposien und so weiter da, ja. Und warum kam der es dann dazu, dem G7? Das ist ja kein Zufall, weil eben Elmar ein Ort der politischen Debatte war. Und vor allen Dingen war in den ersten Jahren Elmar, habe ich es zu meiner privaten Universität gemacht. Wenn ich schon nicht an die Uni gehen kann, dann hole ich halt alle Professoren weltweit, Gelehrten, die mich interessieren, nach Elmar und habe dort diese Schloss Elmar Symposium begründet. Und die haben teilweise die deutsche Mediengesellschaft beschäftigt über Monate. Der Streit über die Gentechnologie zwischen Sloterdijk und Habermas und so weiter. Das war alles in Elmar initiiert. Die ganze Flüchtlingsdebatte, die Green Card, die Einwanderungsdebatte 1998, eine meiner ersten Veranstaltungen in Globalisierung ohne Migration. Elmar wurde hochpolitisch, hochphilosophisch und das war für mich mein privates Universität sozusagen. Wir waren das Summer Camp of the Hebrew University in Jerusalem, weil die meisten Leute, die sich für Freiheit interessieren, so wie ich, sind Juden. Und deswegen war es überwiegend ein jüdischer intellektueller Ort.
Und Angela Merkel, den Begriff jetzt für ihre Biografie gewählt hat.
Freiheit genommen hat, genau. Und sie kam dann 2005, 3 Monate bevor sie Kanzler war, im Transatlantischen Forum. Ich hatte dann auch enge Kooperation mit dem German Marshall Fund aus Washington begonnen und ganz viele amerikanische Politiker in Elmar eingeladen, um dort mit denen zu diskutieren. Und da kam Merkel und hielt einen Vortrag damals über den EU-Beitritt der Türkei, warum dafür und dagegen und so weiter. Das ging nicht so gut und dann sagte sie, aber es ist eigentlich ein ganz toller Ort, da müssen wir mal irgendwann mal was machen. Und wo sie dann entschieden hat, dass der G7 dort stattfindet, ist allein ihre Entscheidung, man kann sich nicht bewerben. Ich wusste es nicht, ich habe es aus dem Fernsehen erfahren, nach der Pressekonferenz der Regierungsbildung Anfang Januar. Da ging sie schon raus und passierte eigentlich nichts. Und dann drehte sie sich in der Tür um und sagte, ach übrigens, der G7 findet in Schloss Elmar statt. Also so habe ich erfahren, dass der G7 in Schloss Elmar. Wir hatten noch nicht einmal einen Vertrag. Also,
würden Sie Trump auch einladen?
Ich würde jeden Politiker einladen, der sich für die Verteidigung der Freiheit einsetzt. Ich bin froh, dass ich wollte nie ein G8. Ich bin froh, dass wir das erste Hotel waren, der erste Ort, wo es wieder ein G7 gab. Weil ich will keine Diktatoren in Elmar Platz. Elmar hat keinen Platz für Ressentiment und für Diktatur. Und insofern bin ich da, das würde ich versuchen, da würde ich mich nicht dafür bereit erklären, den Ort für so etwas herzugeben. Aber natürlich muss man auch mit Diktatoren reden und verhandeln. Man kann nicht sagen, ich rede mit niemand, bloß weil er ein Diktator ist, ja. Aber man muss immer die Abschreckung bewahren, dass man nicht von dem überrannt wird. Also man muss ganz klar, also bezüglich Putin Farbe bekennen und, ich war immer für den Beitritt der Ukraine zur NATO, schon 2008. Das fand ich eine große Fehlentscheidung, dass wir es nicht gemacht haben. Es gibt viele Gründe dafür, das nicht zu machen. Aber dann haben wir keine Waffen geliefert, wo sie sich verteidigen können. Und das ist absolut, das war der größte Fehler, den wir gemacht haben. Und die Bedrohung der Freiheit der Ukraine ist auch die Bedrohung der Freiheit in Deutschland und nicht nur in Europa, vor allen Dingen in Deutschland. Und wir sehen ja, dass das auf sehr fruchtbaren Boden trifft von Putin, diese Argumente, die Angst vor der Atommacht und dass wir im Osten Deutschlands ganz viel Sympathie für Russland haben. Das ist das alte Modell von meinem Großvater, von den Protestanten, ja, die eine autoritäre Führung haben wollen und die Gemeinschaft ist wichtiger als der Einzelne. In Russland ist der Einzelne, spielt auch keine Rolle. Ist dem egal, wie viele Soldaten umgebracht werden, ja. Ich bin alles und du bist nichts. Und da trifft diese russische Rhetorik auf dem fruchtbaren Boden in großen Teil von Deutschland und das ist gefährlich. Und wir werden durch hybride Kriegsführung, Falschinformationen, Fake News und so weiter, wird da Ressentiments geschürt gegen den Westen. Und Russland sieht ja den Feind im Westen schon immer in seiner Tradition und versucht natürlich Deutschland auf seine Seite zu ziehen. Und da müssen wir widerstehen.
Was möchten Sie denn Ihren vielen Kindern übergeben?
Das Wichtigste für mich ist, dass meine Kinder alle dieses Freiheitsgen geerbt haben oder verinnerlicht haben und auch hochpolitisch sind, sensibel sind. Die spüren sofort, wo Antisemitismus ist, wo viele das vielleicht nicht vermuten. Mein Großvater sagte, der Antisemitismus ist selbst in seiner subtilsten Form grobschlächtig. Aber für viele ist das politisch korrekt und er äußert sich meistens in Deutschland in der Form des Anti-Amerikanismus, ja. Aber es ist dahinter versteckt ein. Und da haben meine Kinder ein tolles, da bin ich ganz stolz drauf, dass sie trotz der vielen politischen Debatten, die auch rebellisch dann, wir diskutieren, wir sind selten einer Meinung, ja. Aber da ist, das ist wichtig. Also da das Bekenntnis, dass die Verteidigung der Freiheit, wie das ist da. Und für das Hotel, die lieben alle Elmau, die kommen gerne nach Elmau und die sind alle besser qualifiziert als ich, dieses Haus zu führen. Jeder einzelne von denen, vier von meinen Kindern studieren Jura oder sind schon fertig, Juristen und zwei sind Ärzte. Also die haben alle ein eigenes Leben und das wünsche ich denen und ich verlange von niemandem, dass der das Haus übernimmt, aber vielleicht ist der eine oder andere, der dann sich dafür entscheidet. Aber ich habe tolle Mitarbeiter, ich habe einen fantastischen Direktor auch, der auch diese Wertschätzung für Kultur teilt. Jemand, der nicht diese Liebe zur Musik und diese Wertschätzung hat und für die Kultur und die Literatur kann Elmau nicht führen. Also es kann kein normaler Hoteldirektor, kann Schloss Elmau führen. Das ist eine kulturelle Institution von Weltruf. Das sind die berühmtesten Künstler der Welt, die dort auftreten.
Sind Sie stolz schon? Gell?
Ich bin nicht stolz, nein.
Nein, ist das das falsche Wort?
Ich bin noch nie, ja, ich habe das Stolz habe ich irgendwie.
Ist nicht ihr, ist keine Kategorie.
Ich bin immer unzufrieden. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein können. Wir könnten viel mehr aus Elmau machen und es erfordert permanente Anstrengung. Man kann sich nie ausruhen auf dem, was man erreicht hat.
Ich wollte gerade sagen, machen Sie denn irgendwas auch mal, um runterzukommen?
Ja, das ist, ich gehe in die Konzerte. Und ich gehe in die Natur und ich fahre Fahrrad oder gehe wandern oder Bergsteigen.
Können Sie gut schlafen?
Ich schlafe fantastisch, ja. Aber ich gehe auch mal sehr spät ins Bett, dadurch bin ich dann sehr müde und dann schlafe ich schnell ein. Elmau ist ein permanentes Engagement und schauen Sie, ich sage immer, die Mitarbeiter, die kommen, sagen, Mensch, ist das eine tolle Lage, ist ja spektakulär, ist eine Wahnsinnslage. Es gibt, glaube ich, kenne kein Hotel mit so einer Lage in der Welt, ein eigenes Tal, unberührt, ja, geschützt, weit, offen, also Freiheit und Geborgenheit sozusagen. Und dann sage ich, das ist unser größtes Problem. Dann sagen sie, wieso ist das unser größtes Problem? Dann sage ich, ja, normalerweise hat ein Restaurant mit einem schönen Blick ein schlechtes Essen. Wir müssen uns doppelt anstrengen, um dem gerecht zu werden. Und dann kommen diese Weltstars an Künstler, die Perfektionisten sind, die nie zufrieden sind mit dem, sie machen, die immer noch mehr. Und es gibt immer noch, wir sind ja alle nicht perfekt und deswegen müssen wir uns ständig verbessern. Und diesen Willen zur ständigen Verbesserung da nicht nachzulassen, das ist anstrengend, das erfordert viel Energie.
Ja, ich habe jetzt das Problem, dass ich mit Ihnen noch 5 Jahre weiterreden könnte. Insofern ist es ein mittelmäßiges Interview mit einem fantastischen Gesprächspartner. Vielen herzlichen Dank für diesen schönen Besuch, Dietmar Müller-Elmau.